Das ist das erste Mal, dass der Präsident Trump Sanktionen gegen Russland verhängt.
Da sieht man schon, also, dass diese Sanktionen eigentlich jetzt schon wirken, bevor sie überhaupt dann am 21. November dann in Kraft treten.
Für die kommenden Monate würde ich schon mit gewissen Verlusten aus russischer Sicht rechnen.
Ein Konzern, der wahnsinnig erfolgreich war in den letzten Jahrzehnten.
Der Krieg hat im Grunde genommen in Russland was vorangebracht, was vorher 30 Jahre unmöglich war.
Das sind halt die Methoden, mit denen die Amerikaner arbeiten.
Wie sehr hängt die Welt am russischen Öl?
An der Tankstelle, die Preise gehen rauf, obwohl eigentlich das gar nicht sein sollte.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 28. Trump holt zum Schlag gegen die russischen Ölkonzerne aus. Muss Putin sich fürchten oder eher der Westen? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 28. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobrý deň.
Dobrý deň.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen. Zum zweiten Mal in unserer Mitte ist Herr Johannes Benigni, seines Zeichens herausragender Kenner des internationalen Ölgeschäfts. Herr Benigni ist Chef des Beratungsunternehmens JBCV, war früher unter anderem Mitglied im Risikomanagement-Komitee bei ENOC, das ist die National Oil Company der Emirate. Und in den Jahren bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs war er Mitglied im Verwaltungsrat von Litasco. Das ist die Ölhandelsgesellschaft des zweitgrößten russischen Ölkonzerns Lukoil, der jetzt bekannterweise unter US-Sanktionen kommt. Also ein Kenner des internationalen Öl- und Gasgeschäfts, und vor dem Hintergrund der Sanktionen freuen wir uns sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Ja, grüße Gott.
Wir nehmen diesen Podcast Dienstag, den 11. November 2025 auf. Der Hintergrund ist, dass die EU vor kurzem, also Ende Oktober, das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet hat. Auch dort geht es wiederum um den Energiebereich, also um ein Einfuhrverbot für russisches Flüssiggas ab 2027. Unter anderem auch eine Verschärfung der Ölsanktionen gegen die russische Ölgesellschaft Rosneft und Gazpromneft, und dann auch eine Verschärfung, was die russische Schattenflotte betrifft, die ja das Öl in Umgehung der Sanktionen auf den internationalen Markt bringt. Das ist das eine von der EU-Seite. Das wohl bekanntere und schwerwiegendere ist, dass nun auch Donald Trump zum Schlag ausholt gegen die russische Ölindustrie. Und zwar, weil er sichtlich bei Friedensverhandlungen nicht vorankommt, beziehungsweise gar nicht zu Friedensverhandlungen mit Putin kommt und jetzt sozusagen den Bad Guy möglicherweise zu spielen beginnt. Der Schlag gegen den russischen Ölsektor ist insofern sehr bemerkenswert, weil es um die zwei größten russischen Ölgesellschaften geht, nämlich Rosneft, die staatliche, und die zweitgrößte Lukoil, die ist in privaten Händen und börsennotiert. Gut, Rosneft ist auch börsennotiert. Die Sanktionen treten am 21. November, also von heute gerechnet in 10 Tagen, in Kraft. Und bis dahin müssen die internationalen Abnehmer ihre Verbindungen zum Konzern gekappt haben. Andernfalls laufen sie Gefahr, dass sie selbst unter Sekundärsanktionen geraten. Beginnen wir allgemein und beginnen wir mit Ihnen, Herr Benigni. Wie gesagt, es geht um zwei Top-Konzerne, nicht nur im russischen Ausmaß, sondern einfach auch im internationalen Ausmaß. Es ist nämlich so, dass auf diese zwei Konzerne in etwa die Hälfte des russischen Ölexports kommt, und der gesamte russische Ölexport ist in etwa 7 Millionen Barrel. Das ist ungefähr 7% des globalen Ölverbrauchs. Also käme allein auf diese beiden Konzerne im Groben gerechnet 3,5 Millionen Barrel. Und am 21. November tritt das in Kraft. Herr Benigni, wie scharf sind die Geschütze, die Trump hier auffährt? Kommen tatsächlich schon in 1,5 Wochen einige Millionen Barrel weniger auf den Weltmarkt?
Also Trump ist eindeutig jetzt einmal im Energiemarkt zu sehen. Schon das ganze Jahr haben wir gesehen, also dass Trump im Energiemarkt klare Konturen zeigt, ja, in America First, ja, das war auch eine US-Direktive. Und jetzt zeigt er in diesen Auseinandersetzungen mit Russland hier Kante. Ich glaube, er möchte auch sein Gesicht wahren, ja, weil wenn er gar nichts macht, dann ist das nicht besonders gut in seinem Ansehen. Wie scharf ist das? Es wird also im Effekt nicht das bringen, was man sich jetzt hier denkt, nämlich dass Russland kein Öl mehr verkauft. Ja. Es wird einfach andere Wege finden. Es ist einfach anders, wie jetzt, wenn Sie ein reines Pipeline-Produkt nehmen wie Gas. Ja. Also wenn ich Gas nur eine Pipeline habe von A nach B und ich kann dort nicht mehr durchschicken, dann ist es schlimm, weil dann kann es sein, dass ich kann es nicht verkaufen. Beim Gas kann man jetzt noch Flüssiggastanker hier bemühen, aber da gibt es halt nur gewisse Kapazitäten. Ja. Im Rohölbereich, wenn ich jetzt den einen Spieler aus dem Markt nehme, dann wird es ein anderer vermarkten. Das wird also so nicht so einen großen Effekt haben. Was es sehr wohl hat, es hat einen Effekt auf diese beiden Unternehmen. Rosneft ist aber mal international nicht so stark präsent. Ja, das wird also in erster Linie den Lukoil-Konzern betreffen. Ein Konzern, der wahnsinnig erfolgreich war in den letzten Jahrzehnten und der, sage ich einmal, ein Aushängeschild ist, wie man ein Geschäft ordentlich international weiterentwickelt. Und die waren so erfolgreich, dass sie von einem, sage ich mal, anfänglich einem Handelsunternehmen in Genf zu einem der großen internationalen Player geworden sind, nicht? Und da hat diese Firma in Genf hat dann auch Anteile an Upstream-Förderaktivitäten im Irak und im Gasbereich in Abu Dhabi gekauft, hat Anteile an Raffinerien erworben in Rumänien, in Bulgarien und auch in Italien. Das wurde dann wieder verkauft und auch in Niederlanden. Das heißt, ein Unternehmen, das in der Top-Liga der internationalen Händler mitspielt.
Ein riesiges Tankstellennetz, wenn ich hinzufügen
darf. Auch ein großes Tankstellennetz.
Vor allem am Balkan, es geht überall. Um Hunderte, wenn nicht Tausende Tankstellen.
Und das ist also ein Player, wo man sagen kann, die haben wirklich international gesehen ein Furore gemacht, auch sehr professionell. Ja, sie haben das Öl aus Russland bezogen, aber sonst sind sie genau wie jeder andere internationale Konzern top aufgestellt. Haben alle, sage ich einmal, Standards auch erfüllt, nicht? Also wenn Sie sich heute das Handelsgeschäft international vorstellen, da gibt's schon, sage ich, große Unterschiede. Ja? Auf der einen Seite von der Welt wird sich ein Rohöl oder ein Produkt oder ein Metall gefördert oder abgebaut. Am anderen Ende der Welt quasi wird's benötigt. Dafür brauchst du Händler, die das transportieren. Du brauchst Händler, die das finanzieren, die das vermarkten. Und da war also die Lukoil oder deren Tochter Unternehmen, die Litasco in Genf, also einer der Top, ich würde sagen, unter den Top 10 Unternehmen der Welt. Ja. Und da muss man mal hinkommen. Ja. Und man hat gesehen, das Unternehmen hat das sehr erfolgreich gemacht. Und so wie es jetzt ausschaut, ist das Unternehmen jetzt gezwungen, sich von diesem internationalen Geschäft zu trennen. Es ist ja schon zu lesen, also dass es sehr schwierig ist, dass man international jetzt hier Geschäfte macht mit diesen beiden russischen Unternehmen. Weil jeder, der dieses Geschäft macht, begibt sich in die Gefahr, dass er dann von den Amerikanern sanktioniert wird. Nicht? Das ist ja jetzt keine Neuigkeit per se. Ja, ich meine, ich erinnere mich, das hat schon vor 2,5 Jahrzehnten, kann ich mich erinnern, als es gegen Libyen ging, ja, und Unternehmen dort Geschäfte gemacht hat, auch die OMV war dort aktiv, nicht? Und wenn man da Dollarüberweisungen macht, dann werden diese Dollarüberweisungen blockiert. Ja. Dann wartest du jahrelang, musst bitten und betteln, dass du dein Geld wieder bekommst. Und das sind halt die Methoden, mit denen die Amerikaner arbeiten. Und das bedeutet, dass die Unternehmen, die jetzt mit diesen russischen Unternehmen Geschäfte machen nach dem 21. November, aufpassen müssen, dass sie nicht dann gerade Dollarüberweisungen laufen haben, weil sonst ist das Geld weg.
Ich füge hinzu, dass Sie haben es angedeutet, dass zu lesen ist, dass hier bereits Verkaufsverhandlungen in Gang waren. Das heißt, Lukoil wollte ja, oder beziehungsweise hat das Angebot bekommen von einem Ölhändler, dass das ganze internationale Geschäft in Bausch und Bogen übernommen wird. Und die Amerikaner haben sie quergestellt, weil sie gesagt haben, dieses Unternehmen hat wohl noch nach wie vor sehr starke Verbindungen nach Russland. Das blockieren wir trotzdem. Mhm. Also ist Lukoil wieder in der Ausgangsposition und braucht die jetzt andere Käufer. Und man sieht, dass in gewissen Teilen bereits reagiert wird, sogar die Regierungen. Regierungen reagieren im Irak beispielsweise, die haben bereits die Überweisungen an Lukoil gestoppt. Sehe ich es richtig, dass hier eine partielle Zerschlagung eines Konzerns oder zumindest des Auslandsgeschäftes stattfindet, dass hier was filetiert wird und dass es wahrscheinlich sehr wohl auch viele Interessenten gibt, die das teilweise kaufen wollen, oder nicht?
Ja, was Lukoil mit diesem Geschäft jetzt dann machen wird, das wird man sehen. Ja, aber was die Effekte anlangt, die können wir schon interpretieren, nicht? Also Gunvor wurde reportet, hätte Interesse gehabt, das zu kaufen, und die Amerikaner haben gemeint, da ist vielleicht doch nicht die große Nähe zu Russland gegeben. Ist möglicherweise auch ein Irrglaube. Ja, Gunvor hat vor langer Zeit ein nahe Verhältnis zu Russland gehabt. Ob das heute noch immer so ist, das gibt's eher sehr viel Geschichten, schwer das zu verifizieren, nicht? Man hat sich da im Jahr 2014 schon von dem russischen Miteigentümer getrennt. Und wie gesagt, das ist eher etwas, wo man halt sich auf Nummer sicher gehen möchte, wahrscheinlich von der amerikanischen Seite.
Also die Amerikaner blockieren weiter.
Die Amerikaner blockieren, ja. So, das tatsächliche Geschäft ist so, ja, zum Beispiel im Irak. Ja, Lukoil hat dort ja 75% am West-Kurna-Zweifeld. Das ist eines der größten Ölfelder mit 480.000 Fass. Produktion, nicht? Und die haben da mehrere Cargos, also Schiffe, die sie vermarkten müssen, ja? Und da hat jetzt SOMO, also die staatliche Ölfirma, die dieses Öl dann vermarktet, für diese drei Lieferungen bereits das Ganze zurückgewiesen, und man musste Force Majeure erklären, also als Lukoil, weil eben SOMO Angst hat, dieses Öl jetzt am Markt zu werfen. Weil es kann sein, dass nachher, wenn das geladen wird und verschifft wird, dass nachher einer sagt, Moment einmal, das kommt ja von der Lukoil und das ist sanktioniert und dann wird nicht gezahlt. Also da sieht man schon, dass hier Force Majeure erklärt wird für Geschäfte, die im Zeitrahmen sind, der über den 21. hinausgeht, wo ja heute schon Dispositionen getroffen werden. Es wird ja heute gehandelt, nicht nur für morgen, sondern über Wochen und Monate in die Zukunft.
Aber das heißt, die Marktplayer zucken zusammen und orientieren sich mal und gehen einmal auf Nummer sicher und agieren vorsichtiger als vorher und checken mal ab, was geht, was nicht geht.
Jeder muss sich positionieren, weil die Zeit sehr schnell läuft, nicht? Wir haben das gesehen auch in Rumänien und Bulgarien, die Raffinerien dort, da hat der jeweilige Staat auch bereits jetzt Maßnahmen getroffen, um zu überlegen, also was passiert. Man darf ja nicht vergessen, ja, wenn jetzt dieses Unternehmen keine Transaktionen mehr machen darf, ja, dann heißt das auf gut Deutsch, da sind jeweils hunderte Mitarbeiter, die dort in diesen Betrieben sind, die können nicht mehr gezahlt werden, der Betrieb wird eingestellt, der kann Rohstoff nicht mehr kaufen, der kann keine Transaktionen mehr tätigen mit den Banken. Das heißt, da ist die Frage, was jetzt? Ja? Und da sind die Staaten jetzt überall bemüht einzugreifen, was natürlich wieder ein eigenes Risiko ist, nicht? Also wir kommen vom politischen Risiko, das schlagend geworden ist für die Lukoil und ihren internationalen Arm vor allem. Und jetzt kommen wir in die Phase, wo Staaten glauben, sie müssen eingreifen, was wiederum mit politischem Risiko verbunden ist. Und dann wird es interessant zu sehen sein, was kommt da raus? Funktioniert das dann? In welcher Art funktioniert es?
Teilweise ist es eine existenzielle Frage. Wenn ich richtig sehe, bei Bulgarien, glaube ich, ist fast die einzige Raffinerie, glaube ich,
in Bulgarien ist es die einzige Raffinerie, die versorgt immer in 2/3 des Treibstoffs im Land. Und wie wir wissen, ist ja der ganze Balkan, wie Sie vorher gesagt haben, auch die ganze Umgebung ist ja sehr stark von diesen Raffinerien, der Petrodel in Rumänien, die 1/3 des rumänischen Markts versorgt, und von der Burgas, die versorgen ja hier sehr große Flächen. Wenn jetzt diese Raffinerien hier nicht mehr arbeiten, dann hat das nicht nur Arbeitsplätze-Themen, das hat Versorgungsprobleme. Und das heißt, vor allem für Europa, ja, hat das einmal Probleme. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Trump ist jetzt in einer Führungsposition, was Energie anlangt. Was er macht hier im Energiebereich, ist vordergründig sein Gesicht zu wahren, als er ist derjenige, der hier quasi sich nicht unter Druck setzen lässt, und er ist der Chef am Platz und er bestimmt, wer jetzt hier sich wie zu verhalten hat, und er kann sanktionieren. Ja, auf der anderen Seite macht er es in einer Art und Weise, wo Europa in erster Linie der Zahler ist. Ja, weil wir sind diejenigen, die jetzt einmal mit diesem Fallout zu arbeiten haben. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir größeren Schaden in Rumänien und Bulgarien vermeiden als Europäer, nicht? Und gleichzeitig sehen wir ja, dass bei uns bereits wiederum die Dieselraffineriemarge deutlich gestiegen ist. Das heißt, an der Tankstelle die Preise gehen rauf, obwohl eigentlich das gar nicht sein sollte. Und das ist ja das, was auch die Phase nach dem Kriegsbeginn ausgezeichnet hat. Wir haben fast ein Jahr lang oder in der Vorphase, bevor die Sanktionen gewirkt haben, hat der Markt antizipiert. Und in dieser Phase waren die Dieselmargen sehr hoch. Haben auf der einen Seite die Raffinerien gut Geld verdient, aber auf der anderen Seite die Autofahrer haben wahrscheinlich 20 Cent pro Liter mehr gezahlt, das hätten sie zahlen müssen.
Aber dass es jetzt raufgeht, hat zum Teil wohl auch damit zu tun, dass die Ukraine Raffinerien in Russland angreift, oder sehe ich das falsch?
Auch, ja, auch das ist ein Nebeneffekt, ja, weil die Exporte in Summe wahrscheinlich 15% niedriger sind. Also die Raffinerieproduktion in Russland ist getroffen, ist gar keine Frage. Und aber das, was der Händler macht, ja, der muss jetzt eingreifen. Und das sind alle Händler, die müssen jetzt eingreifen, müssen diese Trade Flows, diese Handelsströme neu positionieren. Ja, die, jeder ist sofort dabei, aha, Lukoil kann jetzt nicht liefern, ja, wir können dir liefern. Ja, das, aber das kostet mehr, nicht? Das sind alles so Dinge, wo momentan sich sehr viel im Hintergrund tut, ja, dadurch, dass der Markt relativ gut versorgt ist in der jetzigen Lage, nachdem ja die OPEC in den letzten Monaten ihre Produktion ausgedehnt hat, ist das jetzt noch nicht so dramatisch zu merken an den absoluten Preisen, aber die relativen Preise, die ziehen schon an. Und da sieht man schon, dass diese Sanktionen eigentlich jetzt schon wirken, bevor sie überhaupt dann am 21. November dann in Kraft treten.
Aber es fällt auf, dass trotzdem der Rohölpreis ja nicht wirklich nach oben gegangen ist, nicht? Der hält sich ja sehr stabil. Im Grunde genommen würde ich jetzt naiv gefragt oder naiv gedacht annehmen, wenn da die Gefahr besteht, dass doch kurzfristig ein großer Ausfall kommt an den Lieferungen, dass der Preis doch ziemlich nach oben geht. Ne? Oder ist der Moment auch gut gewählt, wo eine Überversorgung da ist? Warum jetzt?
Ja, also ich glaube schon, dass Trump hier das Timing sich überlegt hat. Ja? Also zuerst hat er die OPEC motiviert, mehr zu produzieren. Das haben sie auch gemacht, ein halbes Jahr lang. Ich glaube nicht, dass die OPEC so viel mehr produzieren kann, ja, weil man hat schon gesehen, die haben mehr als 2 Millionen Fass an theoretischen Kürzungen zurückgenommen und der Markt ist trotzdem nicht abgestürzt. Dass er Richtung 60 oder so gehen wird, das war zu antizipieren. In Amerika ist das Öl ja ein bisschen billiger, da ist er unter 60 Dollar und ich glaube, da hat er jetzt vielleicht den richtigen Zeitpunkt gewählt.
Gut, wenn das Ganze dann in 1,5 Wochen in Kraft tritt, ist dann zu rechnen, dass es zu einem Preisausschlag kommt, oder ist im Grunde genommen das einmal gegessen fürs Erste?
Der Ölmarkt ist der Markt, wo man am wenigsten Ölströme vermeiden kann. Ja, wie gesagt, im Gasbereich, da haben wir gesehen, ja, wenn Europa kein Gas durch die Pipeline kauft, dann ist das so ziemlich endgültig. Im Ölmarkt ist das sehr unwahrscheinlich, weil man die Nachfrage nicht kontrollieren kann. Ja, es ist einfach einmal, wenn Sie schauen, 80% der Länder der Welt haben bei diesen Sanktionen nicht mitgemacht. Jetzt kann ich einzelne Unternehmen unter Sanktionskuratel stellen oder mit Sanktionen bedrohen, ja, und sagen, wenn du jetzt mit Lukoil handelst, dann kriegst du Secondary Sanctions. Sprich, wenn du am Dollarmarkt gesehen wirst, dann wirst du eingefroren oder deine Zahlungen werden eingefroren. Aber es gibt genug Unternehmen, die brauchen den Dollar nicht. Ja. Wir sehen ja jetzt auch, dass im Rahmen der BRICS-Zusammenarbeit der digitale RMB, also Yuan und Rubelhandel mehr und mehr zunimmt. Das heißt, es gibt genug Unternehmen, die sich nicht da unter Druck setzen lassen. Deswegen glaube ich einmal nicht, dass diese Mengen jetzt verschwinden werden. Ja, sie werden auf anderen Wegen sich im Markt verbreiten. Es werden die Discounts gefordert. Das ist jetzt gar keine Frage, weil jeder möchte ein Geld machen und Russland wird einfach weniger Geld verdienen für das, was es verkauft. Auch das ist nachvollziehbar, aber der Ölpreis ist hoch genug. Wenn man bedenkt, dass wenn jetzt bei 60 Dollar ist, oder wir sind ja eigentlich momentan eher bei 64 Dollar. Selbst wenn Russland 50 Dollar bekommt, ist es noch ein guter Preis. Also von der Seite glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwas verändert.
Sie haben ein gutes Stichwort geliefert und ich schwenke zu Herrn Astroff, was nämlich die Auswirkungen der jetzigen Sanktionen, die ins Haus stehen, für Russland betrifft. Europa oder beziehungsweise den Weltölpreis, das haben wir mal kurz abgehandelt. Aber die Sanktionen kommen ja zu einem Zeitpunkt, wo Russland de facto in einer Stagnation gelandet ist. Ja, schon das ganze Jahr über, nachdem es vorher 2 Jahre lang sehr stark gewachsen ist, auch aufgrund dieses Keynesianismus, dass sehr viel Geld für den Krieg in den Markt gepumpt worden ist. Und jetzt sind wir in der Stagnation und mitten in der Stagnation kommen jetzt doch vehemente Sanktionen gegen den Ölsektor und der Ölsektor ist nach wie vor in Russland der tragende, bestimmende Sektor oder zumindest die wichtigste Einnahme aus dem Export betrifft den Ölsektor. Herr Astroff, wie folgenschwer können die jetzigen Sanktionen sein, nachdem ja die vorherigen oder bisherigen Pakete, alle, die es gegeben hat, sagen wir so, überschaubar waren oder man es zumindest sehr differenziert betrachten muss, wie effizient sie waren?
Naja, was jetzt der Herr Trump versucht oder versucht hat, das ist ja an sich nichts Neues im Prinzip grundsätzlich. Ja? Das heißt, wir haben schon gesehen, also die frühere Administration, die frühere US-Administration, der Präsident Biden, sie haben schon Sanktionen gegen die drittgrößte und die viertgrößte russische Ölfirma verhängt, also gegen Sorgutneftegaz und Gazpromneft.
Zu Beginn des Jahres,
ja? Zu Beginn des Jahres, genau. Mhm. Das war im Jänner 25, ja, was sozusagen neu an der Sache ist, das ist das erste Mal, dass der Präsident Trump Sanktionen gegen Russland verhängt. Ja? Das ist das erste Mal. Das ist das, worüber auch so viele darüber sprechen, weil das zeigt wirklich, wie der Herr Benigni schon gesagt hat, das zeigt wirklich einen neuen Kurs, den der Präsident Trump in Richtung Russland oder gegenüber Russland jetzt versucht. Aber an sich glaube ich nicht, dass es gravierende Unterschiede geben wird zwischen der früheren Runde von Sanktionen, also die von Biden verhängt wurden gegen eben die dritt- und die viertgrößte russische Ölfirma und jetzt gegen, was der Trump macht, gegen die größte und die zweitgrößte. Ja, der Schock wird etwas größer sein, vor allem kurzfristig, das sehen wir schon, ja. Aber mittelfristig, ich glaube, wir reden wirklich über ein paar Monate, werden sich andere Wege finden. Ja, zum Beispiel, wie war das bei den Sanktionen, die gegen Gazpromneft und Sorgutneftegaz verhängt wurden? Im Endeffekt sie sind nicht gescheitert im Endeffekt. Das Öl, das sie produzieren, wurde trotzdem weiterverkauft, nur über die Scheinfirmen, ja, über andere Firmen. Das heißt, auch in diesem Fall werde ich davon ausgehen, dass sich neue Firmen finden werden, über die diese Öllieferungen abgewickelt werden. Aber ja, preislich, ich glaube schon, da bin ich völlig einverstanden mit dem Herrn Benigni. Also ich würde auch davon ausgehen, dass die Preisabschläge, die Russland in Kauf nehmen muss, die werden steigen, vor allem am Anfang. Ja, weil das ist eine neue Situation. Das stärkt natürlich die Verhandlungsmacht der Käufer in den Drittländern, die russisches Öl kaufen, beziehungsweise auch im neuen geopolitischen Umfeld bereit sind zu kaufen. Und dass natürlich diese gestiegene Verhandlungsmacht der Käufer wird sich auch in den Preisen niederschlagen. Das heißt, es werden schon gewisse Verluste, zumindest für die kommenden Monate würde ich schon mit gewissen Verlusten aus russischer Sicht rechnen.
Weil Sie das Stichwort geliefert haben, der Preisabschläge, zurück zu Ihnen, Herr Benigni. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Sie waren im Ölhandel tätig oder zumindest als Aufsichtsrat involviert. Stellen sich da jetzt im Moment bereits bei den russischen Ölgesellschaften internationale Händler an oder Scheinfirmen? Oder wie stelle ich mir das vor? Liefern die bereits Angebote? Wir kaufen weiter, keine Sorge, nur bitte um $5 weniger?
Nein, also aus erster Hand kann ich da gar nichts dazu sagen, weil ich also selber nicht da als Händler fungiert habe oder was. Ja, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn jetzt ein Käufer da ist und der sieht, dass er in einer guten Verhandlungsposition ist, so wie der Astrup sagt, der wird dann das schon durchsetzen. Ja, also das Öl wird auf jeden Fall im Markt landen, solange die Käufer hier nicht bereit sind, politisch gesehen, ja, diese Sanktionen mitzutragen. Ja, und da sind nach wie vor die meisten Länder eben nicht auf der Seite der Sanktionen, nicht? Die meisten Länder machen da nicht mit. Und wenn Sie sich so anschauen, sogar die Japaner, ja, ein G7-Land kauft nach wie vor Gas von Russland zum Beispiel, ja, LNG. Also es gibt hier durch die Bank Rohstoffe, die von Russland gekauft werden, auch von den Amerikanern und den Europäern. Und deswegen sagen ja auch die Inder zum Beispiel, ja, also warum sollen wir jetzt das machen, wenn ihr das nicht macht? Ja? Und überhaupt, das ist euer Konflikt, das ist nicht unser Konflikt. Also es gibt da jeweils unterschiedliche Perspektiven zu dem Thema. Und das Thema ist für die Länder, gerade in Indien, auch eine Frage, wie wird mit uns umgegangen? Sie dürfen nicht vergessen, die BRICS-Länder, und da gehört Indien auch dazu, sind Länder, die sind sehr stolz. Ja, die waren unter einem Kolonialismus und erstarken momentan. Und das Letzte, was sie wollen, ist, dass sie wieder unter Kuratel gestellt werden. Und deswegen vertragen die sich auch gut. Die wollen einfach auf einer fairen Basis miteinander handeln. Und das ist ja auch das Mantra quasi vom Präsident Xi, der sagt quasi on equal terms, ja, und nicht unter einer Hegemonie oder Unilateralismus. Und deswegen ist es so, dass die Inder auch nicht bereit sind, sich diesem politischen Druck zu beugen. Ja, das heißt, Trump geht es in erster Linie hier nicht um den russischen Konzern. Bei Trump geht es auch nicht um Kampf gegen Russland. Trump geht es eigentlich zu testen, wie weit kann er Druck aufbauen gegen die BRICS-Staaten. Und da ist ihm Russland relativ egal, ja, sondern ihm geht es darum, er möchte vermeiden, dass Indien sich auf die Seite von China bewegt. Er will vermeiden, dass diese Länder jetzt nicht mehr den US-Dollar verwenden, weil das kostet ihm. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man diese Sanktionen jetzt eventuell sogar falsch einordnet. Ja. Es geht gar nicht so stark um Russland. Aber er möchte auch nicht Gefahr laufen, dass es heißt, dass er jetzt mit dem Putin da hier einen extra Agreement hat und dass er da hier das nicht ernst meint. Deswegen zeigt er Kante. Ja.
Ich komme zu Ihnen zurück, Herr Astroff, was die Auswirkungen für Russland betrifft. Ich habe mir angesehen, dass der Export, der russische Export natürlich seit Kriegsbeginn jetzt nicht linear, aber doch sukzessive zurückgeht. Und in den ersten 9 Monaten dieses Jahres wurden Waren im Wert von 303 Milliarden Dollar exportiert, zeigte gerade die russische Zollstatistik. Und das ist jetzt vielleicht nicht so signifikant, aber immerhin doch auch um 4,6% weniger als im vergangenen Jahr. Und Handelsbilanzüberschuss ging um 11% zurück, ist noch immer fast 102 Milliarden Dollar, aber es sind um 11% weniger als im Vorjahr. Also diese Rückläufigkeit beim Export, bei den Exporteinnahmen, ist das eine langfristige Tendenz, mit der man in Russland eigentlich rechnet und mit der man immer mehr auch sozusagen das Budget kalkuliert?
Es gibt mehrere Tendenzen oder mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben. Also Sie haben gesagt, es gibt so langfristig, es gibt schon seit mehreren Jahren eine Tendenz sinkende Exporte. Das hängt ganz klar mit Sanktionen zusammen. Also wir haben gesehen, zum Beispiel die Exporte von Metallen, die Exporte von Kohlen, die Exporte von Holz, die haben alle gelitten unter den Sanktionen, beziehungsweise auch zum Teil unter den Schwierigkeiten, die Handelsströme, also die Exporte in Richtung Asien umzuleiten. Ja, wir haben gesehen, zum Beispiel beim Öl ist das problemlos gegangen, aber zum Beispiel schon beim Stahl oder bei den Kohlen, da spielt die Infrastruktur eine große Rolle, weil natürlich ein Großteil geht über die Eisenbahn. Ja, und da gab es ganz einfach auch Engpässe. Ja, das hat auch eine Rolle gespielt. Also
zum Beispiel auch beim Holz, weil Sie es erwähnt haben, da sind ja ganz starke Holzverarbeitungsbetriebe im Nordwesten Russlands, die stark auf den europäischen Markt ausgerichtet waren. Man hatte nicht einmal die Infrastruktur, dass man das nach China umlenkt. Ja, nicht? Man konnte es ganz einfach nicht transportieren.
Genau,
nicht?
Genau.
Entschuldigung, ich habe
Sie unterbrochen. Ja. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie beim Gas zum Beispiel. Ja, Gas ist es auch schwierig, weil es ganz einfach nicht genug Pipelines gibt, die Richtung China laufen. So, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, also Sie haben angesprochen, die Exporte, die russischen Gesamtexporte sind um circa 4,6% gesunken. Also der primäre Grund dafür, das sind die gesunkenen Ölpreise. Das heißt, die Ölpreise, der globale Ölpreis, also nehmen wir Brent zum Beispiel, ist um etwa 20% zurückgegangen auf Jahresbasis, in den ersten 9 Monaten, glaube ich, ja, oder sowas. Und das ist natürlich, ja, und dieser Rückgang des Ölpreises, des globalen Ölpreises, das ist nicht die Folge der Sanktionen, das ist die Folge anderer Faktoren, ja, wie die verhaltene globale Nachfrage, die Ausweitung der Produktionsquoten durch den OPEC Plus, ja, das sind alle Faktoren, die eigentlich nicht direkt mit oder beziehungsweise gar nicht mit den Sanktionen zusammenhängen. Ja. Das sind so die Hauptfaktoren, warum die russischen Exporte bislang zurückgegangen sind. Wie sich das langfristig auswirken? Ich glaube, also ein Großteil der Sanktionen im Energiebereich wurde bereits eingeführt. Also, oder überhaupt im Exportbereich. Ja, wir reden jetzt nicht nur über Energie, wir reden jetzt auch über die anderen Warengruppen, die ich eben erwähnt habe. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht gibt es da nicht viel mehr, was noch sanktioniert werden kann. Ja, da gibt es eigentlich ein Großteil der russischen Exporte ist bereits auf eine gewisse Art und Weise sanktioniert. Ja. Und ich wüsste auch nicht, was man da noch nachschärfen kann. Natürlich, man kann versuchen, die Sekundärsanktionen, diese Secondary Sanctions sozusagen strenger zu implementieren, ja, oder die Drittländer des globalen Südens zu sanktionieren, die weiterhin mit Russland Geschäfte machen, die weiterhin russische Produkte kaufen. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig. Das hat natürlich Rückkopplungseffekte auf die diplomatischen Beziehungen zwischen den westlichen Ländern und diesen Drittländern. Das ist alles nicht so einfach. Das heißt, ich würde nicht davon ausgehen, dass diese Trend der sinkenden Exporte weitergeht. Wahrscheinlich werden die russischen Exporte im Basisszenario in den kommenden Jahren auf etwa dem gleichen Niveau, niedrigen Niveau bleiben wie momentan.
Alles klar. Herr Binier, Sie wollten was dazu sagen.
Ich glaube, man sieht ja auch schon, dass diese Sanktionen in der europäischen politischen Szene für einen Rückschlag führen, nicht? Also in Deutschland die PCK-Raffinerie, ja, das ist ja eine unter Staatsverwaltung jetzt stehende Rosneft-Raffinerie, hat meines Wissens nach in Amerika schon angesucht um Ausnahmen. Ja. Die wollen quasi auch bitte, wir wollen trotzdem Öl haben, nicht?
Wie Ungarn übrigens.
Also Ungarn hat das jetzt auch gesagt, nicht? Die haben gesagt, bitte, wir brauchen das und dürfen angeblich auch kaufen. Interessant war, habe ich gelesen, die bulgarische Regierung gemeint hätte, also die Raffinerie weiter betreiben ohne russisches Öl. Was interessant wird, nicht? Weil man muss mal das richtige Öl finden für eine Raffinerie. Das ist nicht so trivial.
Das heißt, eine Raffinerie ist designed auch für eine bestimmte Ölsorte, wenn ich es richtig sehe.
So oder ist nicht? Es, ja. Und das hat man ja auch gesehen, wie die ersten Ölsanktionen eingeführt worden ist, hat ja die Litasco auch die ISAB-Raffinerie in Italien verkauft, nicht? Das ist ja eine der größten Raffinerien im Mittelmeerbereich. Über 300.000 Fass, nicht? Und da hat quasi dann der neue Käufer sich auch mit Trafigura, einem anderen Händler, zusammengetan, um überhaupt Öl zu finden, das für diese Raffinerie dann passt, nicht? Das ist nicht so einfach.
Das heißt, man stellt sich das ganz einfach zu einfach
man
vor,
stellt
nicht?
Einfach
man sagt,
vor.
Kauf nicht da, kauf dort, nicht? Ich weiß nicht, wie viele Ölsorten es auf der Welt gibt. Im Übrigen, wo es, glaube ich, sogar eher mehr wären, weil ja die Lagerstätten versinken. Es wird bunter, oder?
Naja, es ist spannend. Es ist auf jeden Fall ein Ölgeschäft und Raffineriegeschäft ist nicht etwas, wo man jetzt einen Beamten hinsetzt und sagt, wickelt das ab, sondern da musst du schon sehr gut informiert sein, du musst dich sehr gut auskennen, welche Raffineriekonfiguration habe ich, welche Rohöle kann ich da verwenden, welche Produkte brauche ich auf dem Markt, welche Umweltstandards, die sind ja ständig momentan im Steigen begriffen, die Notwendigkeit für Investitionen in Europa steigen ja enorm. Das heißt, eine Raffinerie kann heute, wenn man sie bekommt, an und für sich auch als eine Belastung betrachtet werden, nicht? Weil sie relativ teuer ist. Also das Ganze ist eine spannende Sache, vor allem für die Länder in Südosteuropa, die jetzt quasi ohne das Know-how der Lukoil diese Raffinerie betreiben muss. Und da glaube ich, da werden sie gefordert sein, nicht? Auf der anderen Seite gibt es hier genug Assets, ja, die auch eine enorme Bereicherung darstellen, nicht? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in Österreich eine Frage sein wird. Was macht man? In Österreich gibt es ja auch über 100 Mitarbeiter im Lukoil-Konzern. Es gibt ein großes Schmiermittelgeschäft, ja, und da stellt sich auch die Frage, ob man nicht hier Interesse haben sollte an einem profitablen Geschäft.
Ich komme noch einmal zu Ihnen zurück, Herr Astorf, weil wir die eine Diskussion mit dem, was das russische Budget betrifft, noch nicht fertig geführt haben. Eine Frage, die sich mir und ich glaube allen Zuhörern auch stellt, ist, wenn sich jetzt das auf niedrigem Niveau einpendelt, nämlich die Einnahmen aus dem Ölexport, wie Sie gemeint haben, in den nächsten Jahren, ja, vermutlich wird er nicht weiter sinken, der Export, aber die Einnahmen werden eher stagnieren. Russland braucht doch zunehmend Geld. Es wird Investitionen tätigen müssen. Die Ausgaben für Soziales, für Gesundheit und so weiter werden wieder angekurbelt werden müssen, denn sie werden ja teilweise jetzt auch gekürzt, weil der Krieg so viel Geld braucht. Woher nimmt Russland das Geld? Wie sehr ist das Budget denn noch abhängig vom Öl? Kann Russland aus dieser Ölabhängigkeit rauskommen? Übrigens eine Diskussion in Russland, die es seit 25, wenn nicht seit 35 Jahren gibt. Wie überwinden wir die Ölabhängigkeit?
Also die Abhängigkeit von den Energieexporten ist auf jeden Fall geringer geworden in den letzten 3 Jahren. Ja, weil früher zum Beispiel machten die Einnahmen aus Energieexporten, also vor allem Öl- und Gasexporten, circa 40% der Einnahmen des russischen Budgets aus. Also 40% der Einnahmen des föderalen Budgets. Ja, es gibt noch regionale Budget, aber jetzt reden wir über das föderale Budget. Momentan ist diese Quote auf ein Viertel gesunken. Also von 40% auf 25%. Das ist ein bedeutender Rückgang. Das heißt, man kann sagen, zumindest das russische Budget ist jetzt viel weniger von den Ölverkäufen abhängig als früher. Aber natürlich, 25% ist immer noch 25%.
Ja, das heißt, der Krieg hat im Grunde genommen in Russland was vorangebracht, was vorher 30 Jahre unmöglich war, wenn ich es richtig deute.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich jetzt die, auch für die Wirtschaft als Ganzes, die heimische Nachfrage eine viel größere Rolle spielt als früher. Ja, weil früher war das russische Wirtschaftsmodell schon sehr stark auf die Exporte ausgerichtet und speziell natürlich auch auf Rohstoffexporte, weil das ist das, was Russland vor allem exportiert. Jetzt ist es weniger der Fall, aber immer noch bedeutend. Aber hier möchte ich noch etwas sagen, weil wir reden jetzt nur über die Einnahmen des Staates, ja, nur über die Steuereinnahmen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Ja? Das andere Teil der Geschichte ist, wie hoch sind die Budgetdefizite und wie sie finanziert werden können. Ja? Das heißt, selbst wenn die Einnahmen stagnieren oder sinken und dadurch unter Umständen dann die Budgetdefizite steigen, ist es ja immer noch nicht zwangsläufig, dass die Ausgaben gekürzt werden müssen. Ja? Solange diese höheren Budgetdefizite finanziert werden können, zum Beispiel durch die Kreditaufnahme bei den heimischen Banken. Ja. Und da hat Russland eigentlich ziemlich viel Spielraum. Also die öffentliche Verschuldung ist niedrig, es gibt immer noch fiskalische Reserven. Im Prinzip kann sich das Russland leisten. Aus meiner Sicht noch relativ lange.
Jetzt haben wir abgehandelt, wie wichtig Öl und der Ölpreis für Russland sind. Und jetzt komme ich abschließend zu Ihnen zurück, Herr Benigni. Wie sehr hängt die Welt am russischen Öl? Wir haben heute erwähnt, Russland produziert in etwa im Moment 9 Millionen Barrel pro Tag, wenn ich es richtig sehe. Das ist knapp 10% des Weltverbrauchs, des Weltbedarfs oder 9% ziemlich genau des Weltbedarfs. Und 7 Millionen Barrel werden exportiert in etwa auf den Weltmarkt. Wenn man ein Totalembargo gegenüber Russland verhängen wollte oder könnte, ja, könnte die Welt das kompensieren durch andere Ölquellen, zum Beispiel, dass die OPEC die Förderung ausweitet. Im Moment ist es ja auch so, dass ein Überhang da ist, dass mehr Öl auf dem Markt ist, als gebraucht wird, weil es auch eine Konjunkturfrage ist. Und es kommen ja in den nächsten Jahren, da weiß ich jetzt nicht genau wie schnell, neue Förderstätten hinzu, beziehungsweise die neue Förderungen hinzu aus neuen Lagerstätten. Ich erwähne Brasilien, glaube ich, ist sehr aktiv, Guinea und so weiter. Wie kann man das verstehen? Wie sehr hängt die Welt am russischen Öl und wie sehr braucht es das russische Öl? Wie lange?
Also kurzfristig kann man das nicht irgendwie ersetzen, das ist klar, ja. Deswegen ist auch ein Totalembargo nicht im Interesse von irgendjemanden. Das war auch im Jahr 2022 der Grund, warum ich mich gegen diese ursprünglichen Ölsanktionen ausgesprochen habe. Ich gesagt habe, das würde dazu führen, dass der Ölpreis deutlich in die Höhe geht. Und die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat damals das Gleiche gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir das machen, dann geht der Preis durch die Decke und dann haben wir die 50 ärmsten Entwicklungsländer, die gehen pleite. Das war damals auch so, dass Sri Lanka und ein paar andere Länder bankrott gegangen sind aufgrund dessen. Das wurde dann korrigiert, weil die Janet Yellen dann eingeschritten ist und gesagt hat, wir machen diesen Preiscap. Und der Preiscap ist ja nichts anderes als eine Bürokratisierung dieser Sanktionen, um quasi das Ganze so zu feintunen.
Also einen Preisdeckel. Dass ja, Russland weniger verdient, aber trotzdem das Öl auf den Markt kommt.
Man nicht? Hat dann gewisserweise eine Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Und die Amerikaner haben da ja Erfahrung damit. Die haben ja das letzte Jahrzehnt schon Venezuela und im Iran Sanktionen gehabt. Und die haben das auch, je nachdem wie hoch der Tankstellenpreis in Amerika war. Ja. Wenn er hoch war, haben sie die nicht umgesetzt. Und wenn er niedrig war, dann haben sie wieder mehr an dieser Sanktionsschraube gedreht. Also die passen ganz gut drauf auf, wie stark ist jetzt der amerikanische Bürger davon betroffen. Weil was die Amerikaner sehr gut machen, ist, sie schauen, dass Energie in Amerika günstig ist. Und das ist eigentlich hier Nonplusultra. Das ist ja auch momentan das Credo der Trump-Politik.
Die Amerikaner haben kurioserweise vor dem Ukraine-Krieg so viel Öl in Russland eingekauft wie noch nie, weil sie die Ausfälle, auf sanktionsbedingten Ausfälle aus Venezuela kompensieren mussten und deswegen in Russland eingekauft haben, weil das Öl eine ähnliche Eigenschaft hat, wenn ich es richtig
auch
sehe.
Auch das, ja. Also da wird natürlich, das ist ein ähnlich schweres Öl, beziehungsweise ein Öl, das gewisse Charakteristika hat. Das heißt, das ist das eine. Also das ist eine Frage, wie viel Zeit hat man, um das zu ersetzen, weil Overtime geht alles, nicht? Das zweite ist, die Internationale Energieagentur hat ja vor 3 Jahren angefangen, das Mantra zu predigen, man soll nicht mehr in Öl und Gas investieren, nicht? Und heuer hat der Fatih Birol dann eine Kehrtwende gemacht und hat wieder die Ölkonzerne gebeten, sie mögen investieren in Öl- und Gasexploration. Warum? Weil jedes Jahr, wenn sie eine konstante Produktion haben, fällt die Produktion ungefähr 3,5%. Ja, dadurch, dass mehr und mehr Schieferöl dabei ist im Portfolio, steigt dieser Prozentsatz sogar auf 5%. Das heißt, ich muss jedes Jahr 5% an Weltproduktion ersetzen. Also selbst wenn sie jetzt in Brasilien oder Guyana mehr Öl haben, hilft das nicht wirklich, weil es geht irgendwo anders in Nigeria oder woanders die Ölproduktion runter. Und das heißt, es braucht enorme Summen an Geld, um das Volumen des Öls, das wir am Markt wirklich zur Verfügung haben, gleichzuhalten. Und es wird aber nach wie vor in den derzeitigen Jahren und in den nächsten Jahren auch mehr Öl nachgefragt. Also es ist noch nicht im Abfall begriffen, einfach weil der Energiehunger weltweit sehr stark ist. Und das heißt, es braucht noch Zeit, bis die Erneuerbaren wirklich so stark aufholen und Nachfrage abdecken, bis man auch mit weniger Öl auskommt. Das heißt, in der jetzigen Phase auf sowohl die Produkte aus Russland, vor allem Diesel wird exportiert, als auch das Rohöl zu verzichten, würde wahrscheinlich sehr schmerzlich sein. Natürlich ist die Frage, ja, wie über welche Periode. Aber im Großen und Ganzen sind ja die Sanktionen nicht durchsetzbar, weil China über die Pipeline und auch über den Schiffsweg einkauft und andere auch. Das heißt, da geht es eher darum, dass man halt jemanden ärgert und wehtut. Ja, das macht der Trump jetzt in dem Fall quasi. Aber auf der anderen Seite bemüht er sich um Investitionen in Russland, was seltene Erden anlangt. Nicht? Weil das wird jetzt quasi als die große Hoffnung gesehen, dass man hier sich von der Kontrolle der Chinesen etwas lösen kann. Und deswegen möchte er sich ja mit Russland nicht ganz verscherzen, weil er ganz genau weiß, er muss jetzt Orte finden, wo er seltene Erden auch auftreiben kann. Und Putin hat da ja auch schon reagiert. Er hat jetzt auch in der letzten Woche gesagt, also wir werden jetzt massiv in seltene Erden investieren. Das heißt, man hat schon eigene Themen, wo man wieder Kooperationen in Aussicht stellt. Auf der anderen Seite hat man auch, wenn Sie wollen, auf dem Kriegsschauplatz Themen, wo man offen einen Konflikt demonstrieren kann. Aber die Interessen, glaube ich, wird man also hier nicht großartig tangieren können.
Also alles im Fluss und auch das Öl fließt weiter.
Das und wird so sein, ja.
Das von Ihnen angedeutet, die seltenen Erden, die handeln wir in einem extra Podcast ab. Das ist ein großes Thema für sich. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem auffälligen, interessanten Phänomen in und um die russische Wirtschaft widmen werden. Sind Sie wieder dabei, meine Herren, Herr Bedini, Herr Astroff, ich danke Ihnen fürs Dabeisein und noch einen schönen Tag.